Wunderschönen guten Morgen, schön euch alle zu sehen. Für alle, die mich nicht kennen, mein Name ist Anderle oder André, mein Spitzname ist Anderle. Es war mal ein junger Mann aus Algerien. Ich pubbel gerade mal schnell das Kaugummi weg und kicke es irgendwo. Es war mal ein junger Mann, ein Algerier, und der hat gelebt vor 1600 Jahren. Und er hat ein Leben gelebt, wie so viele Menschen, auf der Suche nach der Wahrheit. Und er hat die Wahrheit in verschiedenen Orten und verschiedenen Lehren gesucht. Er hat versucht, sein Leben so gut es ging zu genießen und zu leben. Und als er 32 Jahre alt war, da kam er in eine tiefe Sinnkrise. Er hat vor allem darunter gelitten, dass er ein schlechtes Gewissen hatte über sein unmoralisches Leben, seinen Lebensstil. Er hat versucht, in allen möglichen Bereichen des Lebens einfach Sinn zu finden und Erfüllung zu finden. Und irgendwie hat ihn das nicht ausgefüllt und er ist mehr und mehr in eine Sinnkrise gerutscht. Und eines Tages, als er 32 Jahre alt war, ging er in einen Garten und ging in diesem Garten auf und ab. Und hat sich gequält mit den Fragen, die er hatte. Und er schreibt Folgendes in seiner Autobiografie. Ich warf mich unter einen Feigenbaum und ließ meinen Tränen freien Lauf. Da höre ich aus dem Nachbarhaus eine Stimme singen und immer wiederholen, ich weiß nicht, ob ein Knabe oder ein Mädchen. Nimm es, lies es, nimm es, lies es. Sofort veränderte sich mein Gesicht. Ich dachte angestrengt nach, ob Kinder bei einem Spiel so etwas singen, und ich konnte mich nicht erinnern, es je gehört zu haben. Ich hielt die Tränen zurück, stand auf und wusste keine andere Deutung, als dass Gott mir befiehlt, das Buch zu öffnen und den ersten Abschnitt zu lesen, auf den ich stoße. Ein typischer Charismatiker. Buch auf, Finger drauf. Also, dieser junge Mann rennt ins Haus, schnappt sich die erste Schriftrolle, die er findet, schlägt auf oder rollt auf und guckt. Und er liest Folgendes. Lasst uns ein einwandfreies Leben führen, mit dem wir im Licht des Tages bestehen können. Ein Leben ohne Schlemmen und Saufen, ohne sexuelle Ausschweifung und ohne Streit und Rechthaberei. Das alles legt ab und zieht ein neues Gewand an, Jesus Christus, den Herrn. Beschäftigt euch nicht länger damit, wie ihr die Begierden und eure eigene Natur zufriedenstellen könnt. Römer Kapitel 13, die Verse 13 und 14. Und dieser junge Mann schreibt in seiner Autobiografie: Weiter wollte ich nicht lesen. Es war nicht nötig. Kaum hatte ich den Satz zu Ende gelesen, da strömte wie ein Licht die Gewissheit in mein Herz und alle Schatten des Zweifels verschwanden. Wer von euch kennt die Geschichte? Schon mal gehört, gelesen? Zwei, cool. Das ist eine ganz bekannte Geschichte außerhalb von HDH. Und das ist die Bekehrungsgeschichte von Augustinus von Hippo. Die meisten kennen ihn als den heiligen Augustinus. Das ist einer der wichtigsten Theologen der Kirchengeschichte überhaupt in den letzten 2000 Jahren. Seine Lehre von der Gnade, von der souveränen Gnade Gottes, seine Lehre von der Erbsünde, seine Lehre von der Trinität prägen unser Glaubensleben, unsere Glaubensüberzeugungen heute noch und hier. Und ohne Augustinus hätten wir eine ganz andere Theologie, als wir sie heute haben. Oder spulen wir knapp 1200 Jahre nach vorne. Da haben wir einen verzweifelten Theologieprofessor. Und er sitzt in einem Turm, in einem Turmzimmer. Und er bereitet gerade seine nächste Vorlesung vor, die Vorlesung über den Römerbrief. Und dieser Professor ist verzweifelt. Er fragt sich angesichts der Heiligkeit und der Allmacht und der Größe Gottes, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Ihm war seine Sünde bewusst. Er wusste, gegen Gottes Heiligkeit kann ich nicht bestehen. Er verlangt von mir Unmögliches. Ich kann nichts anderes tun, als von ihm, als zu versuchen, zu leben nach seinen Geboten und am Ende doch zu scheitern. Und er fragt sich, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Und in seiner Vorbereitung, ich meine, es ist ganz praktisch, wenn man verzweifelt ist und Theologieprofessor, weil in der Vorbereitung auf Vorlesungen kriegt man dann durch die Bibel lesen und so weiter und Umständen Impulse. An diesem Tag im Turm liest dieser Professor Römer 1, Vers 17 folgenden Satz. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Und es steht in Römer 1, Vers 17. Und ihr könnt euch denken, wer der Theologieprofessor ist. Es ist Martin Luther. Er schreibt Folgendes über sein Erlebnis, das bekannt wurde als das Turmerlebnis. Er schreibt über seine Bekehrung Folgendes. Bevor ich diese Worte verstand, hasste ich Gott, weil er uns Sünder mit dem Gesetz und mit der Erbärmlichkeit unseres Lebens erschreckte. Und nicht genug damit verschlimmerte er unsere Trübsal noch mit dem Evangelium. Aber dann verstand ich durch den Geist Gottes die Worte. Zitat, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Zitat Ende. Er versteht die Worte, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und er schreibt, da fühlte ich mich wie von Neuem geboren, wie ein neuer Mensch. Ich trat durch geöffnete Tore geradewegs ins Paradies Gottes ein. Und dann hat er komplett Europa und die ganze Welt umgekrempelt. Wir spulen weitere 200 Jahre in die Zukunft. John Wesley, der Begründer der Methodistenkirche, die heute 13 Millionen Mitglieder zählt. Der war Missionar, der hat so heilige Clubs gegründet in seiner Universität, war am Missionar in Amerika, wollte die Indianer zum Christentum bekehren und hat irgendwann festgestellt, dass er selbst gar kein Christ ist. Und tatsächlich hat er sich bekehrt, als er Luthers Einleitung zum Römerbrief gelesen hat. Also quasi, Luther hat sich in der Vorbereitung auf die Vorlesung zum Römerbrief bekehrt und 200 Jahre später liest John Wesley diese Einführung in diese Vorlesung zum Römerbrief. Entschuldigung, hab gespuckt. Und wenn ich leidenschaftlich bin, spucke ich gerne. Und er liest das und bekehrt sich. John Wesley schreibt Folgendes. Ungefähr Viertel vor neun, also war ja schon eher so ein akribischer Typ. Ungefähr Viertel vor neun, an der Stelle, wo Luther die Veränderung beschreibt, welche Gott durch den Glauben an Christus im Herzen wirkt, wurde es mir seltsam warm ums Herz. Ich fühlte, dass ich für die Erlösung auf Christus vertraute, auf Christus allein. Und eine Gewissheit wurde mir gegeben, dass er meine Sünde weggenommen hat, sogar meine, und mich rettete von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Hier zitiert er Römer 8. Ich liebe die Zusammenhänge der Geschichte und wir sehen hier drei große Männer der Kirchengeschichte. Ich würde sagen, die ersten zwei zählen zu den absolut größten außerhalb der Bibel. Drei Männer, eine Gemeinsamkeit. Ihr Leben wurde verändert durch den großartigsten Brief, der je geschrieben wurde, nämlich dem Römerbrief. Ich wage zu behaupten, dass ohne den Römerbrief wir heute wahrscheinlich gar nicht hier sitzen würden. Wir würden wahrscheinlich schlafen, ist vielleicht jetzt im ersten Moment gar kein schlechter Gedanke für den einen oder anderen. Aber wir würden als Heiden und als Ungläubige schlafen, höchstwahrscheinlich. Die Lehre des Römerbriefs von der souveränen Gnade Gottes, von der erwählenden Gnade Gottes, vom heiligen und barmherzigen Gott, die Lehre von der Rettung aus Gnade durch Glauben in Christus allein, das ist alles aus dem Römerbrief. Und das zieht sich vom Römerbrief über Augustinus, über Luther, über Wesley, durch die ganzen letzten 2000 Jahre Kirchengeschichte wie ein roter Faden. Die Botschaft des Römerbriefs ist ein roter Faden, der anfängt in Korinth, ungefähr Mitte 50 nach Christus, wo Paulus diesen Brief geschrieben hat an die Christen in Rom, und geht von da aus nach Afrika, in den Osten, nach Zentraleuropa, nach Amerika und wandert bis auf die Rheinau am 17. April 2016. Der Römerbrief, der ist deshalb so kraftvoll und so genial, weil er das Evangelium so richtig komprimiert auf einen relativ kurzen Brief. Das heißt, der Römerbrief, der fasst zusammen, was das Neue Testament oder überhaupt die Bibel lehrt. Kein anderes Buch der Bibel fasst die Kernbotschaft des Evangeliums so umfassend zusammen, die Rettung in Christus durch den erwählenden Gott. Also der Römerbrief, der ist sowas wie das Kernstück der biblischen Lehre. Wenn man so auf den Zeitstrahl guckt, ja gut, dann haben wir so ein bisschen Überhang nach außen rechts. Ja, der Römerbrief wurde relativ spät geschrieben, aber trotzdem ist er zentral und fasst zusammen, was die Bibel insgesamt lehrt. Und wir haben jetzt keine Predigtreihe über den Römerbrief, sondern wir konzentrieren uns noch stärker. Und zwar, wir gucken uns nicht den Römerbrief als das Zentrum der Botschaft des Evangeliums an, sondern wir gucken uns Kapitel 8 als Kernstück des Kernstücks an. Wir gucken uns Kapitel 8 als den Kern des Römerbriefs an, der nochmal konzentrierter die Botschaft vermittelt. The Great Eight, Kapitel 8 des Römerbriefs, das genialste Kapitel der Bibel, behaupte ich jetzt einfach mal. Und ihr könnt euch darüber streiten und könnt in der Argumentationskette irgendwann verlieren. Und HDH passt ganz gut in die Zielgruppe, in die Empfängerschaft des Paulus. Paulus hat diesen Brief geschrieben an die Christen in Rom. Er schrieb an eine Stadtgemeinde. Rom war ein bisschen größer als Mannheim zu der damaligen Zeit. Rom war eine Großstadt. War eine sehr multikulturelle Großstadt, ein großes Zentrum, von dem aus alles, zu dem alles hinging, aber von dem auch aus auch alles weiterging. Alle Wege führten nach Rom, alle Wege führten von Rom weg. Und Paulus wusste das und er hat der Gemeinde in Rom, die er selbst gar nicht persönlich kannte, geschrieben, weil er dort durchreisen wollte, nach Spanien gehen wollte. Und er wusste, wenn ich möchte, dass meine Botschaft bekannt wird, dann sollte ich einen Brief mit meiner Botschaft nach Rom schicken, damit die meine Botschaft verstehen und von Rom aus wird sich diese Botschaft verbreiten. Paulus war ein großdenkender Missionar, er ist nicht in die Dörfer gegangen, er ist immer von Großstadt, von Zentrum zu Zentrum gegangen, mit der Überzeugung, wenn ich in der Großstadt einen Volltreffer lande, dann wird es sich auch ausbreiten aufs Land. Also, Rom war Multikulti, die römische Gemeinde selbst bestand hauptsächlich aus Heidenchristen. Haben wir messianische Juden heute Morgen hier? Also sehr viele Heidenchristen heute Morgen da, die wenig Tradition hatten. Und das passt auch auf HDH. Wir sind eine relativ traditionsarme Gemeinde und wir arbeiten dran. Also der Römerbrief ist wie für uns geschrieben. Und wir werden in den nächsten Wochen uns den Römerbrief oder Kapitel 8 genauer angucken. Das Ziel, was Paulus hatte mit dem Römerbrief, war, da steht in Kapitel 15, er wollte die Christen in Rom erinnern. Er wollte sie erinnern an das, was sie eigentlich schon wissen. Es ging ihm nicht so sehr darum, oh, ich habe eine neue Erkenntnis, ich schicke euch mal meine neue Erkenntnis, sondern er hat diesen Brief geschrieben, er hat seine Lehre zusammengefasst, um die Christen in Rom zu erinnern, nicht um eine neue Lehre zu bringen, sondern um die christliche Botschaft zu konzentrieren auf diesen Brief, damit die Christen in Rom einfach einen Überblick haben über die christliche Lehre, dass sie die Tradition, diese jüdische Tradition nicht hatten, größtenteils. Und das erinnert mich an ein Zitat von Charles Spurgeon, nur wenige Predigten ohne Spurgeon, Zitat. Er sagt, es ist keine Neuheit, die ich predige, keine neue Lehre. Ich liebe es, diese starken alten Lehren zu verkündigen, welche sicher und wahrhaftig die offenbarte Wahrheit Gottes sind, wie sie in Christus Jesus offenbart wurden. Und dazu möchte ich euch einladen für die nächsten Wochen in dieser Predigtreihe. Sucht nicht nach neuen Lehren, nach neuen Offenbarungen. Wenn du den Römerbrief noch nicht kennst, okay, dann wird ziemlich viel Neues sein für dich. Aber wenn du schon eine Weile Christ bist und die Bibel kennst, dann kennst du auch dieses Kapitel. Ich lade dich ein, warte nicht drauf, dass irgendetwas komplett überraschend Neues kommt, sondern lass dich vielmehr erinnern und lass dich neu begeistern von dem, was der Römerbrief in Kapitel 8 lehrt. Wir wollen hier nicht die besonders hipste Gemeinde sein, die besonders spirituellsten Neuigkeiten entdeckt zwischen den Zeilen, sondern wir lieben es, die Wahrheit des Evangeliums zu lehren und wir wollen euch einladen, da mit Begeisterung diese alten Wahrheiten neu zu entdecken. Also such nicht nach neuer Information in Gottes Wort, sondern suche nach Transformation durch das Wort Gottes. Nicht nur Info, sondern Transformation, Veränderung. Letztes Zitat zum Thema Transformation. Luther hat es geschrieben. Die Summe dieses Briefes ist, zu zerstören, auszurotten und zu vernichten alle Weisheit und Gerechtigkeit des Fleisches. Stattdessen betont der Römerbrief die Rettung verlorener Sünder aus Gnade durch Glauben in Christus. Lass es zu, dass der Römerbrief zerstört, ausrottet und vernichtet, was nicht von Gott kommt, und lass dich verändern in deinem Herzen, in deinem Denken, und empfange ganz neu diese alten Wahrheiten und diese Realitäten, und lass diese Wahrheiten und Realitäten dein Denken verändern. Ich möchte kurz beten. Die Predigt ist noch nicht zu Ende, keine Angst. Herr, wir preisen dich. Wir preisen dich dafür. Wir danken dir dafür, dass wir dein Wort haben, dass du uns ein Buch geschenkt hast, in dem wir lernen dürfen, wie du bist, was du sagst, was du möchtest. Wir bitten dich, dass du jetzt in dieser Predigtreihe, heute in der Predigt, aber auch die nächsten Wochen in der Predigtreihe, uns neue Erkenntnis schenkst, neue Erfahrungen mit dir schenkst, Herr. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, zu verstehen, was da drin steht, zu verstehen, was in Römer 8 steht. Und wir bitten dich, dass du uns veränderst, Herr, in unserem Denken, in unserem Handeln. Führ uns näher zu dir, Herr. Amen. Okay, das war die Einleitung. Römer 8 beginnt mit dem Paukenschlag. Wer von euch weiß, was in Römer 8, Vers 1 steht? Das ist so ein Vers, den manche auswendig kennen. Er ist nicht so schwer. Okay, keiner. Wir müssen wirklich diese Predigtreihe predigen. Ich habe eine gute Nachricht für euch mitgebracht. Römer 8, Vers 1. Ich hoffe, dass ihr einfach nur schüchtern seid, dass ihr nicht deshalb mich rausgerufen habt. Den müsst ihr auswendig kennen, den lernen wir heute auswendig, Leute. Das geht gar nicht. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Okay, lasst uns mal gemeinsam lesen. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Okay. Jesse hat sich letztens am Essenstisch gestreckt und Silas hat gesagt, Mama, man sieht deinen Bauch. Und Jesse hat gesagt, ich habe keinen Bauch. Und dann hat Silas gesagt, dann sehe ich deinen vorderen Rücken. Warum sage ich das? Einmal, weil es lustig ist, und zum Zweiten, es ist wichtig, Begriffe zu verstehen. Ja? Wenn Jesse sagt, das da ist kein Bauch, dann definiert Silas einfach dieses Körperteil oben zum vorderen Rücken. Wir werden im Römerbrief viele Begriffe kennenlernen und genauer uns angucken, um sie besser verstehen zu können. Das werden wir auch heute machen. Um was geht es hier überhaupt? Es geht in diesem Kapitel, Römer 8, um Folgendes, beziehungsweise wenn wir ein Stück zurückgehen, einen Rückwärtsgang einlegen und zwei Verse zurückgehen in Kapitel 7 des Römerbriefs, dann lesen wir, das sagt Paulus Folgendes, er spricht von seiner Sünde, davon, dass er immer wieder tut, was er nicht tun möchte, und was er tun möchte, das tut er nicht. Ja, das kennen wir alle, wir stolpern manchmal, wir fallen über unseren eigenen inneren Schweinehund, und er ist so frustriert mit seiner eigenen Performance. Und in Kapitel 7, Vers 24 sagt Paulus, ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Und dann sagt er, Dank sei Gott für Jesus Christus, unseren Herrn. Und dann kommt Römer 8, Vers 1. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Er fragt, wer kann mich retten? Er gibt die Antwort, Jesus rettet mich. Römer 8, Vers 1 behandelt das Thema der Errettung. Es geht um Rettung, es geht um das Leben im Geist, das auf diese Rettung folgt. Lasst uns für die restlichen paar Minuten dieser Message einfach zwei Begriffe angucken, beziehungsweise zwei Fragen stellen. Zum einen, wovor wird man gerettet? Rettung warum? Rettung wovor? Und die zweite Frage wäre, wer wird gerettet? Wovor wird man gerettet? Also gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Wovon spricht Paulus, wenn er sagt, dass es keine Verdammnis mehr gibt? Was meint er, wenn er sagt, hey, wenn du in Christus bist, dann gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für dich? Was meint er damit? Ich weiß nicht, wie du diesen Satz verstehst, aber ich glaube, dass wir als postmoderne Menschen sehr gefühlsbetont zuallererst diesen Satz so verstehen: Hey, auch wenn du dich ungeliebt fühlst manchmal, vielleicht hast du versagt, Jesus liebt dich trotzdem. Es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus sind. Wenn du dich schlecht fühlst, wenn du dich abgelehnt fühlst, es gibt einen, der ist für dich da. Jetzt nicht nervös werden, ich glaube, das stimmt. Ja? Ich glaube, das stimmt, aber ich glaube, dass Paulus das nicht in erster Linie meint, wenn er sagt, es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Ja, Jesus liebt dich, aber vor allem, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Wir denken da oft sehr stark diesseits bezogen, während Paulus und auch seine Empfänger in Rom eher ewigkeitsbezogen gehört haben, wenn Paulus sagt, es gibt keine Verdammnis mehr. Für die Christen damals war klar, wenn Paulus über Verdammnis spricht, dann spricht er eigentlich vom letzten Tag, vom Tag des jüngsten Gerichts. Das ist keine Erfindung von James Cameron, ja? Terminator Teil 2, Judgment Day, sondern der hat es geklaut aus der Bibel. Und Paulus, wenn er von Verdammnis spricht, spricht er eigentlich von dem Tag des Gerichts. Das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung des Johannes, die berichtet ausführlich über diesen Tag des Gerichts. Und es ist eher so horrorfilmmäßig. Da steht, Gott wird am Ende aller Zeiten die Menschen richten. Und die Menschen, also es werden erstmal Trompeten geblasen, Völker werden versammelt, Bücher werden geöffnet und gecheckt und Gott richtet die Menschen. Und die Menschen, die nicht im Buch des Lebens stehen, werden verdammt werden. So, das ist Offenbarung. Was heißt es? Verdammnis. Ewige Verdammnis, verstoßen von Gott. In tiefste Finsternis hinausgestoßen. Ohne Freude, ohne Licht, ohne Segen, ohne schöne warme Gefühle im Bauch. Keine Chance zur Umkehr. Falsche Entscheidung getroffen im Leben. Erkannt, dass die Entscheidung falsch war und dramatische Folgen hat. Und keine Chance zur Umkehr. Jesus selbst sagt im Matthäus-Evangelium Folgendes. Sie werden in die Finsternis hinausgeworfen, dorthin, wo es nichts gibt, als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Das ist ziemlich deprimierend. Stell dir vor, einen Ort, wo es nichts gibt, außer Jammern, Zittern und angstvolles Beben. An anderen Stellen heißt es Zähneknirschen. Qualgeschrei steht hier. Lautes Jammern. Ziemlich schlecht. Und das Problem ist, biblisch betrachtet, du und ich, wir haben uns diesen Ort verdient. Römerbrief Kapitel 3, die Verse 10 und 12. Keiner ist gerecht, auch nicht einer. Keiner ist klug, keiner fragt nach Gott. Alle sind vom richtigen Weg abgewichen. Keinen einzigen kann Gott noch gebrauchen. Keiner handelt so, wie es gut wäre. Nicht ein einziger. Also Paulus betont hier ziemlich stark, keiner. Keiner und alle schließt dich mit ein. Das wartet auf jeden Menschen. Ewige Verdammnis, ohne Hoffnung, ohne Umkehr, ein Ort, wo es nichts gibt, außer Qual und Bedauern. Das ist ein schrecklicher Gedanke. Schrecklich. Ein schrecklicher Gedanke. Das Gericht Gottes für die, die nicht im Buch des Lebens stehen. Und davon spricht Paulus, wenn er von Verdammnis spricht. Und davon macht Jesus dich frei. Paulus spricht nicht davon, es gibt für alle Verdammnis, Punkt, sondern es gibt keine Verdammnis mehr jetzt für alle, die in Christus Jesus sind. Er hat dieses Horrorszenario im Hinterkopf und sagt, hey Leute, für die, die in Christus sind, gilt jetzt diese Verdammnis nicht mehr. Das Wort, was hier steht im Griechischen, bedeutet nicht nur Verurteilung, sondern auch Vollstreckung. Also eigentlich sagt Paulus, wenn du in Christus bist, dann wirst du nicht mehr verurteilt, dann wirst du nicht die Strafe für deine Sünde tragen. Ist dir das bewusst, dass es für dich gilt, wenn du in Christus bist? Dass der stellvertretende Opfertod am Kreuz, an dem Jesus mit seinem Blut deine Seele erkauft hat, dich frei macht von der Strafe über deine Sünde. Und es ist nicht einfach nur, dass Gott sagt, du, hättest dich ein bisschen besser anstrengen sollen, sondern ewige Verdammnis und Gottesferne. Ja, Gottesferne. Ich habe nicht christliche Freunde, die haben ja Gott nicht, denen geht es ganz gut. Wenn alles weggenommen wird von dieser allgemeinen Gnade, von diesem allgemeinen Segen, was Menschen einfach heute erleben, dass die Sonne scheint manchmal, dass es regnet und nicht einfach alles Wüste ist, dass wir Menschen lieben dürfen, auch als Nichtchristen, dass wir Familien gründen, dass wir Chips genießen dürfen und Bier dazu und danach Blähungen haben und denken, oh Gott, oder wenn du nicht Christ bist, oh Mensch, so ein Mist. All das, was man so genießen darf, das haben Christen und Nicht-Christen. Aber stell dir vor, das wird alles abgezogen und alles, was bleibt, ist nichts außer Traurigkeit, Kälte und Scham und Qual. Jesus rettet von dieser Verdammnis in Ewigkeit. Ich möchte euch eine kurze Story erzählen. Der Pastor in meiner alten Gemeinde, als ich noch jung war, ja, ich war auch mal jung, der kam vor einigen Jahren zu uns in den Jugendtreff. Das war eigentlich außergewöhnlich, dass er zu uns in den Jugendtreff kommt. Wir waren ihm, glaube ich, eher ein bisschen lästig, weil wir nicht so ganz ins Schema passten und auch komisch aussahen. Er hat uns erzählt, als er kam, wir waren ein bisschen irritiert, und erzählt uns, hey Leute, ich bin heute da, ich muss euch was erzählen und ich habe eine Bitte an euch. Vor einigen Wochen wurde auf meinem Kehlkopf ein Tumor entdeckt und ich möchte es nicht an die große Glocke hängen und ich wusste nicht, wen ich bitten soll, für mich zu beten. Wenn ich irgendjemandem in der Gemeinde das sage, einfach von den normalen Erwachsenen, ja, dann wird es sofort die Runde machen. Ich mache das jetzt in diesem Jugendkreis und ich bitte euch einfach, betet für mich um Heilung und erzählt es nicht weiter. So, dann haben wir 15 Jugendlichen, die wir waren, haben für unseren Pastor gebetet, haben um Heilung gebetet, haben die Hände aufgelegt und haben Benny Hinn imitiert und haben einfach gebetet und haben Gott darum gebeten, hey, heile unseren Pastor. Und für die nächste Woche war ein Termin gesetzt für eine OP. Und vor so einer OP gibt es nochmal eine Voruntersuchung und der Pastor ging zur Voruntersuchung und der Arzt hat sich das nochmal alles angeguckt und hat den Tumor nicht mehr gefunden. Und hat dann nochmal genauer geguckt und war, zu seiner Überraschung war der Tumor weg. Und der Arzt hat nur gesagt, hey, ja, dann müssen wir den Termin morgen sausen lassen. Der Tumor ist weg. Stell dir das mal vor, du hast einen Tumor auf dem Kehlkopf und die Ärzte sagen, hey, wir werden dich operieren müssen und das ist natürlich unangenehm und mal gucken, was dann passiert. Und du hast schon den Termin für deine Operation und du hast eigentlich Angst davor, du willst das nicht, ist auch einfach lästig und ich meine, Tumor zu haben ist immer doof. Und du gehst zur Voruntersuchung, die machen nochmal, ich weiß nicht, Marc, macht man da Ultraschall oder man untersucht halt auf jeden Fall, ne? Und der Arzt sagt, ey, tut mir leid, der Tumor ist weg, wir können nicht operieren. Stell dir vor, was das für ein Gefühl ist. Stell dir vor, was das mit dir macht emotional. Auf einmal wird der OP-Termin gecancelt. Und ähnlich ist es mit der Rettung. Die Sünde macht dich kaputt, ja? Dein Leben und alles geht im Bach runter, Schritt für Schritt. Der Gerichtstermin für deine Sünde wird festgesetzt. Du weißt, der kommt irgendwann. Vielleicht weißt du es auch nicht, aber du hast ein ungutes Gefühl im Bauch, weil da ein Termin ist. Und plötzlich kommt der Richter vorbei und sagt, ich habe gute Neuigkeiten für dich. Die Verurteilung und Vollstreckung fällt für sie aus. Fällt für dich aus. Weil mein Sohn hat schon die Strafe für deine Sünde auf sich genommen. Und ich habe jetzt nicht einfach bloß das Urteil fallen gelassen, sondern mein Sohn hat die Strafe für dich getragen. Und deshalb, weil die Strafe vollstreckt wurde, darfst du ohne Strafe weiterleben. Die Schuld wurde getilgt. Das ist, was passiert, wenn wir gerettet werden. Wir empfangen Glauben an Gott, wir empfangen Glauben an Jesus Christus, Gottes Sohn, und daran, dass er für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist. Und dann findet ein Tausch statt. unsere Sünde auf Jesus Christus und seine Gerechtigkeit, sein gerechter Stand vor Gott, sein Frieden mit Gott wird uns angerechnet. Also gibt es nun oder also gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Das ist gemeint, wenn es hier darum geht, keine Verdammnis. Okay, das ist die Frage, wovor rettet uns denn Gott? Und das Zweite, für wen gilt das? Wer wird gerettet? Wer wird gerettet? Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Also wenn du in Christus Jesus bist, dann gibt es für dich keine Verdammnis mehr. Das ist die Aussage, die Paulus hier trifft. Die Frage ist, was bedeutet das, in Christus Jesus zu sein? Es gibt zwei, finde ich, zwei sinnvolle Antworten darauf. Das eine, was es heißt, in Christus zu sein, es betont Zugehörigkeit. Wer in Christus ist, der gehört zu Jesus. Zu ihm gehören. Kolosser 1, Vers 13. Denn er hat uns, Gott, hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Kolosser 1, Vers 13. Es findet ein Herrschaftswechsel statt, wenn wir gerettet werden. Wenn wir in Christus aufgenommen werden, dann heißt das, wir sind nicht mehr Sklaven der Sünde, wir sind nicht mehr willenlos versklavt unter die Sünde, sondern wir werden von Gott herausgenommen aus dem Reich der Finsternis und eingesetzt in das Reich Gottes, in dem Jesus Christus, sein geliebter Sohn, regiert. Also wenn du aus Gnade durch Glauben in Christus gerettet bist, dann findet ein Herrschaftswechsel statt. Das heißt, wenn du in Christus bist, das ist gleichbedeutend mit Jesus Christus ist dein Herr und Erlöser. Er ist dein Herr, er ist derjenige, der jetzt das Sagen hat in deinem Leben. Früher war es die Sünde, du dachtest, du warst es. Nein, es war die Sünde. Und durch dieses Transferieren in Christus wird Jesus der Herr über dein Leben. Also wer an Jesus glaubt, ihn anbetet und tut, was er sagt, kurz wer zu Jesus gehört, der ist in Christus. Das ist das eine, in Christus Jesus sein heißt, zu ihm zu gehören. Ich glaube, in diesem Zusammenhang, in dem wir Römer 8, Vers 1 lesen, noch stärker die Betonung ist, oder mindestens gleich stark, ist Verbundenheit. In Christus beinhaltet Verbundensein mit ihm. Nicht nur zu ihm zu gehören auf dem Papier, sondern mit ihm verbunden zu sein. Wer in Christus ist, ist untrennbar mit ihm verbunden. Jesus sagt selbst in Johannes 15, Verse 5 bis 6, ich bin der Weinstock. Ihr kennt alle diesen Teil seiner Predigt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm, in mir bleibt, in Christus, Weinstock, Reben, und ich in ihm, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrte Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Auch hier haben wir wieder diese Gerichtsankündigung. Also wer in Christus ist, ist jemand, der mit ihm verbunden ist, wie ein Weinstock mit den Ästen. Jesus ist der Weinstock, wir sind die Äste, wir sind untrennbar verbunden mit ihm. Wer in mir ist, ist mit mir verwachsen. Alle anderen werden verbrennen. Wer von euch liebt Kuchen? Ich hatte heute Morgen zum Frühstück Kuchen. Okay, ihr habt alle ein Herz, das ist gut. Stellt euch einen leckeren Marmorkuchen vor. Stellt euch den leckersten Kuchen vor, den ihr jemals in eurem Leben gegessen habt. So schön mit Zuckerguss drüber. Also ich mag Zuckerguss. So Puderzucker meine ich. Ich mag auch Zuckerguss. Ich mag eigentlich alles, was süß ist. Stellt euch so einen Marmorkuchen vor. Martin Luther, der hat ganz tolle Worte gefunden für dieses Verbundensein mit Christus. Er hat, wenn er darüber nachgedacht hat und darüber gelehrt hat, dass wir als Christen mit ihm verbunden sind, untrennbar verbunden sind, dann hat er gesagt, wir werden gemeinsam mit Jesus, Achtung, zu einem Kuchen. Und ich finde, es ist ein sehr schönes Bild. Wenn du in Christus bist, dann bist du mit Jesus zu einem Kuchen geworden. Untrennbar verbunden. Ich weiß nicht, wir haben Chemiker hier, wir haben ein paar Verrückte hier. Das war jetzt nicht synonym, sondern es waren zwei verschiedene Gruppen. Du kannst ja mal probieren. Kauf dir nachher hier auf der Rheinau einen Kuchen und versuche, diesen Kuchen zu entdröseln. Allen Zucker in eine Schale, allen Kakao in eine andere Schale, die ganze Milch, die drin ist, in eine Schale. Ich würde behaupten, es geht nicht. Ich weiß, es geht ziemlich viel, aber ich glaube, für unser Bild reicht die Vorstellung, dass es eigentlich unmöglich ist. Wenn du in Christus bist, dann bist du ein Kuchen mit Jesus. Du bist untrennbar mit ihm vermischt, mit ihm vermengt und kannst nicht mehr von ihm losgerissen werden. Die Frage, die ich an dich heute Morgen habe, ist, bist du in Christus? Ich glaube, das ist die entscheidende Frage. Wenn wir darüber sprechen, dass alle, die in Christus sind, nicht verdammt werden, dann ist wahrscheinlich, würdet ihr mit mir übereinstimmen, die entscheidende Frage, wer ist in Christus und wer ist nicht in Christus? Stell du dir bitte heute Morgen ganz ehrlich die Frage, bist du in Christus? Bist du ein Kuchen mit ihm? Ist Jesus dein Herr und dein Erlöser? Für alle, die daran zweifeln und es nicht genau wissen, das kann an zwei Dingen liegen. Entweder du bist nicht in Christus, dann sollte dein Zweifel ein Anlass sein, umzukehren zu Jesus. Jesus lädt dich heute Morgen ein, ihn anzunehmen als Herrn und Erlöser und als größten Schatz. Aber vielleicht gibt es auch hier gläubige Christen, und die zweifeln und die sagen, ich weiß nicht, ob ich so richtig ein Kuchen bin. Ich fühle mich wie ich bin der Zucker und die Hälfte ist schon reingekippt in die Teigmasse, aber so ein Teil, der steht auch noch außen, so fühlt sich mein Leben gerade an. Es gibt eine ziemlich lange Bibelstelle im Johannesevangelium. Es ist einfach eine Aufzeichnung von einer Predigt, die Jesus gesprochen hat. Jesus hatte Massen an Anhängern, also Leuten, die ihm nachliefen, nicht Schlüsselanhänger. Er hat ganz viele Leute gehabt, die ihm hinterhergelaufen sind, die ihm absolut zugejubelt haben, den einfach super fanden. Der Typ hat tausende Menschen zu essen gegeben, er hat Kranke geheilt, er hat einfach tolle Sachen gesagt, die sich gut angehört haben. Und dann hat Jesus diese Predigt gehalten. Und er hat so Sachen gesagt wie, ich bin das Brot des Lebens, ich bin der einzige Weg. Er hat sich 1600 Jahre vor Calvin als Calvinist geoutet und hat gesagt, nur wer vom Vater gezogen wird, kann zu mir kommen. Er hat noch ein paar andere Sachen gesagt, die schon damals kontrovers waren, die heute kontrovers sind. Und ganz viele seiner Nachfolger haben gesagt, spinnt der? Das kann nicht sein. Da gehe ich nicht mit. Da gehe ich nicht mit. Und ganz viele haben Jesus unfollowed. Und Jesus hat gesagt, ja, ich wusste schon im Vorhinein, wer glaubt und wer nicht, aber trotzdem, das tut weh. Und er ging zu seinen 12 engsten Freunden, seinen 12 Jüngern, und er hat eine Frage gestellt, die gefährlich war. Er hat gefragt, wollt ihr auch gehen? Oder noch genauer übersetzt, ihr wollt nicht auch gehen, oder? So, und jetzt kommt der Punkt, warum ich diese Frage stelle, ob ihr diese Geschichte kennt. Für jeden hier im Raum, der zweifelt, aber der Jesus Christus als Herrn und Erlöser hat. Ich finde Petrus' Antwort auf die Frage, die Jesus stellt, sehr bezeichnend. Jesus fragt, ihr wollt doch nicht auch gehen, oder? Und Petrus sagt nicht, nein, ich habe gar kein Problem mit der Predigt, die du gerade gehalten hast. Halleluja! Sondern Petrus sagt, wohin sonst sollten wir gehen? Du allein hast Worte des ewigen Lebens. Und ich bilde mir ein, zwischen den Zeilen herauslesen zu können, dass Petrus ganz schön zu knabbern hatte an dem, was Jesus gesagt hat. Der hat wahrscheinlich so angefangen, ja, ich gehöre zu dem Ministry-Team von Jesus. Und dann hat Jesus angefangen zu predigen und irgendwie ging es dann, Und dann hat er gesehen, wow, oh krass, die ganzen Leute, die werden langsam wütend. Was sagt Jesus da? Jesus, hör auf, die Leute rennen weg. Und dann sind die Ersten gegangen. Ja? Andere sind nach hinten gegangen und haben Protesttransparente geschrieben. Buh! Und Petrus hat sich auf einmal gar nicht mehr so cool gefühlt. Und er hat sich gefragt, hey, was geht hier ab? Und die Leute gehen, kein Applaus. Leute gehen einfach. Und Jesus kommt. Und ich glaube, Jesus steht auch heute Morgen da und fragt, hey, all das, was ich lehre, all das, was ich sage, bringt dich das dazu zu gehen oder bringt dich das dazu, näher zu mir zu kommen? Und vielleicht hast du heute Morgen Zweifel und du fragst dich, ich weiß es selber nicht. Ganz ehrlich, mein Leben reflektiert nicht, dass ich ein Kuchen mit Jesus bin. Ich fühle mich nicht so wie ein Kuchen mit Jesus. Ganz ehrlich, ich möchte gar nicht ein Kuchen sein. Petrus sagt, ich fand es jetzt auch ganz schön verunsichernd. Und ganz ehrlich, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Aber wohin sollte ich gehen? Das impliziert, dass er sich überlegt hat, wo er hingehen könnte. Wohin sollte ich gehen? Du hast die Worte ewigen Lebens. Ich lade dich ein, wenn du heute Morgen überhaupt nichts mit Christus am Hut hast, ich lade dich ein, eine Entscheidung zu treffen, Jesus Christus und seinen Gedanken und der Bibel, seinen Gedanken hier drin, eine Chance zu geben. Fang an, die Bibel zu lesen. Fang nicht an, erstes Buch Mose, bis durch die ganzen Geschlechtsregister durch. Fang an, im Neuen Testament. Lies ein Evangelium und sag, okay, wenn das wahr ist und wenn das stimmt, dann möchte ich ja dazu sagen. Oder wenn du das schon getan hast, aber du hast Zweifel in deinem Leben, dann lade ich dich ein, zu reflektieren über dein Leben, zu reflektieren über deinen Alltag und zu Jesus zu sagen, hey, ich bin noch lange nicht angekommen, aber hey, wo soll ich hin? Du hast die Worte ewigen Lebens. Ich möchte beten. Danke, Jesus, dass du uns die Chance gibst, ewiges Leben zu empfangen. Danke, Herr, dass du uns die Chance gibst, mit dir verbacken zu werden, Herr, mit dir vereint zu werden, sodass keiner, kein Mensch, kein Dämon, kein Teufel, kein Umstand, keine Krankheit uns losreißen kann von dir. Wir bitten dich, dass du unsere Gedanken, unser Leben transformierst, veränderst durch dein Wort, Herr. Wir bitten dich, dass du uns Tragweite dieser Wahrheit, dass für die, die in Christus Jesus sind, keine Verdammnis mehr gilt, dass uns diese Wahrheit verstehen lässt und unser Leben dadurch verändert werden lässt. Wir bitten dich, dass du uns näher zu dir ziehst. Amen. Ein letzter Punkt. Dieses Wörtchen hier. Es gibt jetzt keine Verdammnis. Es gibt jetzt keine Verdammnis. Es gibt die Richtung. Es gibt jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Jetzt heißt, es gibt jetzt schon keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Das heißt, das betrifft nicht nur die Zukunft, sondern es betrifft schon dein Hier und Jetzt. Die Verdammnisfreiheit, die Verurteilungsfreiheit betrifft schon dein Leben im Hier und Jetzt. Vor 2000 Jahren hat Christus am Kreuz bezahlt und wenn du das im Glauben annimmst, dann ist der Zeitpunkt erreicht, wo aus dem Damals ein Schon Jetzt wird. Und ich möchte euch einladen, wenn ihr euch in den Hausgruppen trefft diese Woche, dass ihr euch das zusprecht. Sprecht es euch in der Hausgruppe zu. Hey, Bruder, hey, Schwester, yo. Die Verdammnis gilt für dich jetzt schon nicht mehr. Du bist nicht verdammt in Christus. Sprecht euch das zu, wenn euch eure Gefühle irgendwie quälen, wenn es vielleicht Dinge gibt, die ihr falsch gemacht habt. Sprecht einander zu, für die, die in Christus Jesus sind, gibt es jetzt schon keine Verdammnis. Wir werden jetzt noch ein Lobpreislied zusammen singen oder hören und ich möchte euch einladen, nicht unbedingt mitzusingen, sondern das als ein Response-Teil zu machen, in euch zu gehen. Ich werde hier noch ein paar Impulsfragen hinwerfen. Reflektiert bitte über diese Fragen während des Songs. Für alle, die ein Hausgruppenthema machen, fotografiert es ab und nehmt diese Fragen mit in die Hausgruppe. Ich lese kurz vor. Was will Gott mir heute durch die Predigt sagen? Stell dir diese Frage. Okay, was ist der Punkt, den ich heute hören musste? Was ist die Sache, die er in meinem Leben ansprechen möchte? Wo möchte er vielleicht einen Finger in die Wunde legen? Zweitens, in welchen Situationen tröstet mich Römer 8,1? Die Frage konntet ihr bis vor kurzem nicht beantworten, weil ihr den Vers nicht auswendig konntet. Aber jetzt wisst ihr, was da steht. Drittens, erkenne ich, wie groß das Geschenk, keine Verdammnis ist, oder nehme ich es als selbstverständlich hin? Viertens, wie erlebe ich, dass ich in Christus bin, dass ich ein Kuchen mit Christus bin? Und fünftens, in welchen Bereichen fällt es mir schwer, Jesus zu gehorchen?